Danke für die Steilvorlage, ihr drei. Der Heilige Geist ist doch wirklich nett. Unterstützt mich. Mein Predigttext steht heute im Römerbrief im Kapitel 12, die Verse 9 bis 21, und ich lese aus der Basisbibel. Die Liebe als Grundlage für das Verhalten gegenüber allen Menschen. Eure Liebe soll aufrichtig sein. Verabscheut das Böse und haltet am Guten fest. Liebt einander von Herzen als Brüder und Schwestern. Könnt ihr die Unruhe? Übertrefft euch gegenseitig an Wertschätzung. Lasst nicht nach in eurem Eifer. Lasst euch vom Geist anstecken und dient dem Herrn. Freut euch, dass ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft, wenn ihr leiden müsst. Hört nicht auf zu beten. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Seid jederzeit gastfreundlich. Segnet die Menschen, die euch verfolgen. Segnet sie und verflucht sie nicht. Freut euch mit den Fröhlichen. Weint mit den Weinenden. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Werdet nicht überheblich, sondern lasst euch auf die Unbedeutenden ein. Baut nicht auf eigene Klugheit. Vergeltet Böses nicht mit Bösem. Habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Lebt mit allen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist und es an euch liegt. Nehmt nicht Selbstrache, meine Lieben. Überlasst das vielmehr dem gerechten Zorn Gottes. In der Heiligen Schrift steht ja, die Rache ist meine Sache. Ich werde Vergeltung üben, spricht der Herr. Im Gegenteil, wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, häufst du glühende Kohlen auf sein Haupt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse durch das Gute. Bei diesen Versen sträuben sich die Menschen, der Jesus nicht kennt, bestimmt die Nackenhaare. Unsere Feinde lieben, ihnen dann noch Essen und Trinken geben und uns um sie kümmern. In einer Welt, die mittlerweile so von Hass und Vergeltung von Töten motiviert ist, scheint das geradezu grotesk. Grausamstes Verhalten wird gerechtfertigt mit wie du mir, so ich dir. Oder abgeschwächt nur dieses egoistische Verhalten mir, meiner, mich. Das ist unser Alltag geworden. Die Spezies Mensch ist vollkommen verroht. Da kann man nicht mehr sagen, oh ja, das ist das Land oder das Milieu. Das betrifft mittlerweile flächendeckend alles. Und ich finde, da tun diese Verse richtig gut, weil sie so einen Kontrapunkt bilden. Andererseits, ich weiß nicht, wie es dir geht, kann einem richtig schwindlig werden bei diesem Liebesverhaltenskatalog. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich da alles hinkriege. Auch wenn wir natürlich immer wieder lesen, dass der Heilige Geist die Basis ist, der in uns lebt, der uns inspiriert und dass der derjenige ist, der das überhaupt möglich macht. Und viele von uns, nicht nur ich, werden bestimmt auch schon schmerzhaft gespürt haben, wenn wir an unsere Grenzen unserer Liebesfähigkeit kommen. Und wir wissen, es geht nicht um das Verhalten, um diesen Knigge, die Bibel, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist uns inspiriert. Wissen tun wir das alle, jedenfalls die meisten von uns, theoretisch. Und ich denke, wir haben die eine oder die andere Erfahrung auch damit, dass wir den Fokus noch mehr darauf setzen sollen, können dürfen, von der Identität herzukommen. Das ist uns auch klar. Aber wie kommen wir denn da jetzt hin? Letztendlich das zu wuppen. Ich glaube, dass wir immer wieder nur sagen können, dass wir uns klar machen, wie wichtig es ist, noch mehr von dieser Identität zu kommen und was es definitiv bedeutet, ganz praktisch. Mose zum Beispiel. Mose war von der Herkunft her Hebräer, wuchs aber als ägyptischer Prinz auf. Und bekam eine Identität eines Prinzen. Er wusste, ich muss nichts tun, um Prinz zu sein, ich bin es einfach. Und ihm war auch klar, wenn ich was sage, werde ich gehört. Ganz im Gegensatz dazu seine hebräischen Geschwister, die als Sklaven aufwuchsen. Und ich bin mir ganz sicher, dass Mose deswegen unter anderem erwählt wurde, weil er diese königliche, diese Prinzenmentalität hatte. Weil er auch durch Schwierigkeiten hindurch dran geblieben ist, seinen Auftrag nicht aus den Augen verloren hat. Im Gegensatz zu den Sklaven, die ja befreit wurden, aber die diese Sklavenmentalität ja noch hatten. Diese Mentalität, die gesagt hat, ich will lieber zurück zu den sogenannten Fleischtöpfen Ägyptens. Was ja Quatsch war. Die haben ja nicht da in Saus und Braus gelebt. Die haben als Sklaven gelebt. Sehr schlecht. Und natürlich wissen wir, dass Mose sich mit seiner Berufung schwer getan hat. Aber trotzdem hat er es geschafft, dieses störrische und auch dieses kleinlaute Volk rauszuführen. Und wir haben dieselbe Identität, diese königliche Priesterschaft. Wir haben die Identität von Töchtern und Söhnen. Wie bewusst ist dir das in schwierigen Situationen? Dass wir uns gar nicht verteidigen müssen, dass wir gar nicht uns rechtfertigen müssen, dass wir gar nicht verletzt sein müssen. Wie bewusst ist dir das? Vor kurzem habe ich einen sehr herausfordernden Satz mal wieder gelesen und den will ich euch nicht vorenthalten. Ich will nicht nur Menschen ehren, die es verdienen. Sonst lasse ich mein Verhalten von den Schwächen der anderen bestimmen. Weil er so schön ist, nochmal. Ich will nicht nur Menschen ehren, die es verdienen. Sonst lasse ich mein Verhalten von den Schwächen der anderen bestimmen. Ich habe nur gedacht, wie wahr? Mit anderen Worten, wir sind gar nicht mehr darauf angewiesen, mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Es gibt keinen Automatismus, weil du das getan hast, deswegen muss ich jetzt verletzt sein oder schmollen, was ich gut kann, oder meiner Wege gehen. Wir sind gar nicht mehr darauf angewiesen, auf einer Ebene zurückzuzahlen. Wir können die Ebene wählen. Wir haben eine Freiheit. Mich kann keiner zwingen, zurückzuschlagen. Und vor allen Dingen, stell dir mal vor, der andere hat schlecht geschlafen und das geht gar nicht um ihn oder um mich. Ich kann gar nicht gezwungen werden dazu. Andersherum bedeutet das aber auch, dass andere gegenüber meinem vielleicht negativen Verhalten frei sind. Auch sie sind keine Opfer meines Fehlverhaltens. Ich glaube, dass es Zeit ist, dass wir uns gegenseitig freigeben. Du musst nicht so und so reagieren. Keiner zwingt dich, so und so reagieren, wenn ich mal doof drauf bin. Du kannst es bei mir lassen. Weil es geht darum, dass wir lernen, von Identität herzukommen und nicht vom Verhalten. Dass wir uns nicht fokussieren, der eine hat das gemacht, du hast das gemacht, dann mache ich dir jetzt das. Im Geistlichen gibt es keine Rechnung, wie du mir, so ich dir. Sondern ich kann mit Liebe begegnen. Ich bin ganz vorsichtig bei mir. Ich kann mit Liebe begegnen. Auch wenn mir keine Liebe widerfährt. Wir können den anderen nicht vor den Karren unserer Schwächen spannen und brauchen es auch nicht. Und dieser Satz hat mir einmal mehr gezeigt, wie nötig ich es habe, mir das immer wieder und weiter ins Bewusstsein zu rufen. Was es bedeutet, von der Identität herzukommen. Und da ist das nur, dass es natürlich von dieser Ebene herkommt. Ich bin ein Königskind, ich bin eine Königstochter und du ein Sohn, auch wenn ich mich vielleicht daneben benehme. Aber die Identität ist stärker als meine Schwäche. Seine Stärke ist stärker als meine Schwäche. Und wir können das lernen, uns immer mehr als die zu ehren, die wir sind. auch wenn das Verhalten vielleicht sich noch nicht so zeigt, aber als Königstöchter, als Könige des Königskinder und versuchen mehr und mehr das Gold im anderen zu entdecken. Da hatten wir ja mal vor ein paar Jahren eine Freizeit zu. Die Identität im anderen entdecken hinter seinem oder ihrem Verhalten. Weil wir uns auf die Beziehung zu Gott konzentrieren und nicht auf das Verhalten meins oder deins. Und mit dieser Zunahme von Gottes Gegenwart in uns wächst auch der Freiraum um uns herum. Dass andere sich zum Beispiel in unserer Gegenwart wohlfühlen. Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen. Und nicht, dass sie denken, bloß weg. Sondern, dass wir ein Klima um uns herum schaffen, wo andere sagen, du tust mir gut. Ich fühle mich wohl, ich fühle mich sicher, ich fühle mich angenommen, ich fühle mich geborgen. Was auch inklusive ist, dass wir Dinge ansprechen. Aber die sind nicht im Vordergrund, die Liebe ist im Vordergrund. Und wenn die Liebe von Gott mich erfüllt, kommt sie auch zu den anderen hin. Da können wir das gar nicht verhindern. Wenn wir dieses Klima um uns herum schaffen lassen durch den Heiligen Geist in uns, dann sind wir wie in einem Gewächshaus. In einem Gewächshaus wachsen Pflanzen. Und da wird natürlich auch mal beschnitten, denkt, ist mal viel Wasser, mal wenig Wasser. Das ist ein Prozess. Aber in einem Gewächshaus wächst alles besser und schneller. Und so ist es auch mit unserem geistlichen Gewächshaus um uns herum, mit diesem Klima, das wachsen lässt. Fehler inklusive, weil die Liebe ja die Sünde zudeckt. Wir müssen uns nicht unsere Fehler immer wieder vorhalten und ich auch nicht deine und du auch nicht meine. Und ich glaube, dass es an der Zeit ist, dass wir eine Atmosphäre um uns herum schaffen, wo war das eben, Pastoren werden kritisiert. Die Frage ist nicht, was für einen Fehler haben wir gemacht, sondern was haben wir Gutes gemacht? Dass wir das versuchen zu verstärken und in diese Atmosphäre entsteht, wo wir uns gegenseitig unterstützen, wo andere aufblühen können. Aber geschützt in diesem Kokon. Kleine Ergänzung bezüglich des Gemeindeforums letzten Sonntag. Bei dem ging es ja thematisch um den Kinderschutz, aber da kamen auch die unterschiedlichen Bedürfnisse von allen, auch von Erwachsenen, auf, was Nähe und Distanz anbelangt. Auch in diesem Bereich ist es gut, sensibel zu sein. In der Gemeinde begrüßen wir uns mit Umarmung, aber vielleicht mag das nicht jeder. Vielleicht mag auch nicht jeder ein gut gemeintes Gebet oder einen gut gemeinten prophetischen Eindruck. Da ist es wichtig zu gucken, wer bist du, was brauchst du gerade und da sensibel zu sein. Nicht jeder hat dasselbe Distanzbedürfnis. In dem Fall wäre es doof, wenn du Nähe willst und der andere das nicht. Herzliche Einladung, noch mehr auf das Gegenüber zu achten, um im Zweifelsfall vorher zu fragen, ist es dir recht? Und auch diese, nicht jeder will immer gekuschelt werden. Zurück zum Text. Da steht ja die Überschrift, Gottes Liebe als Grundlage für das Verhalten gegenüber allen Menschen. Das NT bezeichnet die Agape-Liebe ja als Gottes bedingungslose, als freie, als auf den anderen zentrierte Liebe, die nicht die eigenen Interessen verfolgt, sondern die der anderen. Was ergibt sich daraus? Und jetzt wird's interessant. Als erstes steht da, eure Liebe soll aufrichtig sein. Aufrichtigkeit ist ja mehr als Freundlichkeit. Guten Morgen, schön dich zu sehen. Aufrichtig meint das, was man sagt. Aufrichtigkeit hat keinen doppelten Boden. Ich sage das eine und meine das andere. Sondern ehrlich und offen, aber mit Respekt Dinge zu sagen. Und ich glaube, dass Aufrichtigkeit gelernt werden will oder wieder gelernt werden will. In einer Gesellschaft, wo Notlügen so normal sind, ich sage nur die Hälfte, dass der andere fehlgeleitet wird. Aufrichtigkeit braucht Mut. Nicht das um die Ohren schlagen, sondern braucht Mut, das zu sagen. Und in meinen Gruppen hatten wir immer die schöne Angewohnheit, zum Geburtstag eine sogenannte Laudatio zu halten. Eine Lobeshymne auf das Geburtstagskind. Das durfte nur zuhören und Fragen stellen, wenn sie oder er das nicht verstanden hat. Und da habe ich gedacht, Mann, meine Person inklusive, wie schwer ist das manchmal, Positives zu hören und nicht zu sagen, ach, ich mache doch nur meinen Job. Ja, es kann sein, dass du deinen Job machst, aber den machst du gut. Und wenn du den vielleicht nicht gut machst, zu sagen, ich sehe aber das, was da noch schlummert. Komplimente, Ermutigung und Selbstermahnung ist ein Stück Wertschätzung, weil du es mir wert bist, korrigiere ich vielleicht, was ich sehe, in aller Freiheit, dass du es annehmen kannst oder eben auch nicht. Praktische Frage, sind Komplimente Teil deines Lebensstils? Unbedingt höre ich da. Das finde ich gut. Ich finde, dass es Spaß macht, Positives zu sagen, auch am anderen zu entdecken, Dinge, die du vielleicht noch gar nicht entdeckt hast. Ich mag das auch, wenn Leute was an mir sehen, wo ich bislang gedacht habe, naja, das hat ja auch jeder. Ich habe mir angewohnt, immer als erstes Danke zu sagen und dann meine Zweifel in meinem Gehirn zu bearbeiten. Aber erstmal Danke sagen, statt das zu nivellieren. Oh nee, die Bluse war auch ganz günstig. Ach, die habe ich schon 20 Jahre. Natürlich können wir alle da noch zulegen. Aber ich weiß, dass Lob und Ermutigung ein super Dünger für unsere Keimlinge sind, damit sie wachsen. Jeder will gelobt werden. Nicht deine Haare sind schön, sondern wirklich ein Lob, wo wir sagen können, ich merke, da bist du wirklich einzigartig. Steve Backlund. Das ist so unpassend. Steve Backlund zum Beispiel hat sich angewöhnt zu sagen, ich möchte jeden Tag einer Person was außergewöhnlich Gutes erzählen. Und das inspiriert mich. Irgendwas, was ich an dem anderen sehe, an der anderen sehe. Ich finde, das ist so leicht, wenn wir den Fokus auf das legen, wo ist das Gold in dir, wo kann ich was sehen? Und was diese Kultur der Ehre praktisch anbelangt, ist mir am stärksten in der Bethel Church in Reading aufgefallen. An ganz vielen kleinen Beispielen. Zum Beispiel nicht zu drängeln, wenn man schnell in den Saal möchte oder über den Rasen laufen, weil das einem Mangeldenken entspricht. Ich habe erst gedacht, nur weil ich habe doch eine Grundschnelligkeit, wieso darf ich jetzt nicht über den Abkürzung nehmen? Aber dass ich gemerkt habe, ja, da glaube ich, dass ich mehr habe, wenn ich schneller bin. Am schärfsten war das, dass bei einer Veranstaltung sich ein offenbar Obdachloser in unsere Nähe gesetzt hat. Und ich gesehen habe, wie aufmerksam und wie respektvoll die anderen um ihn herum mit ihm umgegangen sind. Ganz normal, nicht komisch. Und dass ich im Gegensatz dazu gemerkt habe, was für Gedanken in mir hochgekommen sind. Dass ich nur sagen kann, ich war zutiefst erschüttert, was ich gedacht habe. Die Kultur der Ehre hat es gar nicht nötig, Verhalten in gut oder in schlecht zu klassifizieren. Verhalten der Ehre gibt den Freiraum, auch Dinge zu sagen, aber das ist nicht das Wichtigste. Und das Tolle ist, dass da Brechstangen gar nicht mehr nötig sind, weil die Türen von alleine aufgehen. Ich brauche keinen Druck ausüben, um gehört zu werden, weil ich von in Christus her weiß, dass mein Wort Gewicht hat, dass das bedeutend ist, das, was ich sage.
Ich habe alleine jetzt überlegt, glaube ich wirklich, dass das, was ich zu sagen habe, bedeutend ist? Da bin ich ja nicht die Einzige, sondern in guter Gesellschaft. Alles, was du zu sagen hast, was du beizutragen hast, ist kostbar. Glaubst du das? Auch wenn du 100 Mal nicht gehört wurdest. Aber es ist wichtig, daher zu kommen, was Jesus über mich sagt. Ich bin ein Meisterwerk, du bist ein Meisterwerk seiner selbst. Psalm 139. Und meine Seele erkennt es sehr wohl. Es geht darum, dass wir immer mehr erkennen, wie wichtig wir sind. Wir sind nicht besser als andere, aber wir sind kostbar. Auch wenn andere uns nicht mit Wertschätzung begegnen. Wir sind kostbar, wir sind Meisterstücke. Ich finde, dass das Prinzip der Wertschätzung ein großartiger Tür- und Herzensöffner für alles ist. Natürlich, wenn wir unsere wechselseitigen Grenzen respektieren. Paulus sagt hier ja auch, lasst nicht nach in eurem Eifer, lasst euch vom Geist anstecken und dient dem Herrn. Macht es euch zur Gewohnheit durch mich, aber auch zu den anderen hin. Und ich glaube, dass wenn wir eine starke Gottesbeziehung haben, wir auch starke Beziehungen untereinander haben. Und es ist x-fach bewiesen, dass diejenigen, die starke Beziehungen haben, die leben länger, sind weniger krank und sind auch noch glücklicher. Ich finde, das sollte uns dazu führen, dass wir uns danach ausstrecken, belastbare, starke Beziehungen zu haben. Wieso tun wir uns manchmal so schwer damit? Ich glaube, das ist ganz natürlich, weil keiner von uns verletzt werden möchte, weil wir uns alle schützen. Und manchmal ist es eben leichter, auf den sozialen Medien irgendwelche Freunde zu haben, als im realen Leben. Natürlich wissen wir auch, wir können auch unter vielen Menschen nur Bekanntschaften haben und keine Freundschaften. Freundschaften, die in die Tiefe gehen, wo ich mich öffne, wo ich mich verletzbar mache. Eine sehr gute Freundin von mir hat gesagt, du bist es dem anderen schuldig, das zu sagen. Und ich so, oh nee, wie schrecklich. Sie ist nicht Christin, wie wohlgemerkt. Und wo sie sagt, das ist die Verantwortung einer Freundin, das zu sagen. Ich möchte ja diesen Fokus darauf legen, Beziehungen wachsen ja nicht auf dem Baum, die gibt es ja nicht auf einmal, sondern Beziehungen müssen mit der Zeit stark werden, sie müssen auch mal was aushalten. Und heutzutage ist es einfacher, was abzubrechen, als durchzuhalten. Aber manchmal müssen wir was durchhalten. Manchmal läuft es natürlich auch ins Nichts. Aber es ist wirklich gut und ich möchte dich ermutigen, die Beziehung, die du hast, zu pflegen und zu hegen. Manchmal braucht es Zeit, weil Beziehungen zerrüttet sind. Manchmal braucht es sehr viel Zeit und sehr viel Glauben. Aber dich danach auszustrecken, wirklich starke Beziehungen zu bauen. Weil starke Beziehungen, die entstehen so, haben so eine Auswirkung. Und gerade in einer Zeit, wo es so viel Hass, so viel Zerrüttung, so viel Krankheit, wo es so viele Schwierigkeiten gibt, ist es wichtig, dass wir lernen, den anderen zu ehren. Auch in seiner, ihrer Andersartigkeit. Da steht, habt anderen Menschen gegenüber nur Gutes im Sinn. Und da denke ich, die alte Birgit, wenn sie könnte, würde das ganz häufig anders sehen. Da muss ich mich ganz schnell am Schlawittchen fassen und sagen, nein, ich unterstelle dem anderen, der anderen, was Gutes. Und nicht, wenn der mich lieben würde, dann wird er seine Socken wegräumen oder pünktlicher werden. Es ist manchmal erstaunlich, jedenfalls kenne ich das von mir, was für eine Liebesfrage wir dem anderen stellen, wenn die kleinsten Kleinigkeiten nicht funktionieren. Dann auch, lebt mit anderen Menschen in Frieden, soweit das möglich ist, liegt es und es an euch liegt. Zu diesem Vers fällt mir natürlich sofort ein Zeugnis ein, was mich hinlänglich geprägt hat. Da waren wir noch, meine Schwestern und ich, relativ jung im Glauben. Ich war, glaube ich, 1,5 Jahre im Glauben, war noch nicht so weit wie meine Großen. Unser Vater hatte kurz vor seinem 65. nochmal geheiratet und die Gnädigste, wie unser Anwalt sie nannte, die hat gedroht, das Testament zu verklagen, also uns zu verklagen, weil der Rechtsanwalt von unserem Vater einen Fehler gemacht hatte. Und dann war die Frage, klagen wir gegen sie oder eben nicht? Diese Erbschaftsfragen. Und meine Schwester meinte, natürlich klagen wir nicht. Wir sind Friedefürsten und Gott wird sich darum kümmern. Und da habe ich gedacht, ich hätte sofort geklagt. Aber die waren ja schon 1,5 und 3/4 Jahr länger dabei und haben mich dann auf den richtigen Weg gebracht. Und was soll ich sagen? Nachdem wir sie nicht unerheblich abgefunden haben, tauchte auf einmal eine Lebensversicherung auf. Wir konnten das Haus noch teurer verkaufen und noch ein paar andere Sachen, dass wir exakt den Betrag anders in einer anderen Währung von Gott bekommen haben. Und seitdem weiß ich, das ist es Gottes Rache. Er ist derjenige, der erstattet. Ich muss nicht draufhauen. Ich kann erwarten, dass Gott meine Gerechtigkeit ist. Er schafft mir dieses Recht. Er macht meinen Raum weit. Er verwandelt meinen natürlichen Mangel in übernatürlichen Reichtum. Das kann nur er. Immerhin sind wir ja gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Deswegen ist es für mich die Frage in unserem Leben, aber auch in der Gemeinde, nehmen oder geben wir? Sind wir eine Nehmergemeinde oder eine Gebergemeinde? Weil, denn kommt ja noch mehr. Hört nicht auf zu beten. Helft den Heiligen, wenn sie in Not sind. Seid jederzeit gastfreundlich. Oh nee, dann muss ich meine Wohnung aufräumen. Freut mit euch mit den Fröhlichen. Weint mit den Weinenden. Mache ich immer. Seid alle miteinander auf Einigkeit aus. Und wenn dein Feind Hunger hat, gib ihm zu essen. Auch da kann man wieder nur sagen, uff, aus eigener Kraft ist der Burnout ja vorprogrammiert. Aber wenn der Heilige Geist der Motor ist, dann können wir Flügel bekommen. Weil Jesus sagt zu dir, weil du alles von mir bekommen hast, kannst du auch alles geben. Gemeinde ist dann am gesündesten, wenn wir uns hinsetzen und sagen, wollen wir mal gucken. Ist die Gemeinde heute warm genug? Tropft es vom Dach oder der Hof ist nicht gefegt? Naja, Lobpreis, Predigt, Leitung, so. Sondern wenn wir gucken, was kann ich tun, damit dieser Gottesdienst super wird? Was kann ich in meiner Nachbarschaft machen, damit Leute sich wohlfühlen? Zum Beispiel beim Friede sei mit dir, bei der Begrüßung, hinterher beim Kaffee. Was habe ich zu geben? Jeder hat was zu geben. Vielleicht hast du Gebet zu geben, vielleicht eine Hilfe, vielleicht Geld, was auch immer. Aber Gemeinde funktioniert nur, wenn wir diese Gebermentalität bekommen. Wenn wir wissen, das, was ich zu geben habe, ist kostbar. Nicht so hingeschmissen, sondern wenn wir unsere Herzen geben, weil jeder was beitragen kann. Jeder, ob du alt bist, ob du krank bist, ob du arm bist, ob du reich bist, schnurzpiepegal. Und so können wir lernen, dass wir, nur wenn wir starke Beziehungen untereinander haben, wir auch eine starke Gemeinde sind. Und jeder von uns, egal wie du dich heute fühlst, kannst was dazu beitragen, dass die Atmosphäre wärmer wird, dass es eine Gewächshausatmosphäre wird. Natürlich muss ich nicht jeden knutschen, haben wir ja eben festgestellt. Aber mein Herz offen sein, meine Kapazitäten, so wie ich sie habe, soll ja niemand irgendwie mehr geben, als wir gerade haben. Aber wirklich zu glauben von der Identität her, du hast was zu geben, du hast was beizutragen und das ist kostbar. Und vielleicht höre ich dich nicht, aber die anderen hören dich. Amen.